90 Minuten FM. Ja, herzlich willkommen beim beliebten Format Rallycast. Heute mit Philipp Eitzinger von ballverliebt.eu. Schaut's vorbei, es gibt dort auch Taktikanalysen. Servus Philipp.
Hallo Georg.
Ja, Österreich-Aserbaidschan 4:1, Österreich-Estland 2:1. Eigentlich Pflichtsiege, oder?
Ja, keine Frage. Wenn man zu einer Europameisterschaft will und wenn man in dieser Gruppe unter die ersten zwei will, braucht man gegen Aserbaidschan und Estland realistischerweise 12 Punkte. Ich meine, auch mit 10 wäre es noch kein Beinbruch, aber da müsste man halt wirklich schon gegen Schweden 4 Punkte auf jeden Fall, oder müsste man sowieso. Aber natürlich, es geht vor allem dann gerade nach dem Spiel gegen Estland jetzt auch einfach darum, dass man mit einem guten Gefühl aus diesen ersten zwei Spielen rausgeht. Und auch wenn das gerade gegen Estland eine extrem harzige Angelegenheit war, bis man dann in der 88. zu diesem 2:1-Siegtor gekommen ist, war es das am Ende dann trotzdem durchaus, weil, und das hat eben dieses 2:1 gezeigt, die ganze Stimmung um das Team herum einfach wahnsinnig positiv ist und auch von den Fans positiv ist. Zumindest habe ich das so beobachtet von den Fans im Stadion, weil die sind gerade gegen Estland, wo es lange gedauert hat, eben, also so um die 70. war der Ausgleich zum 1:1, kurz vor Schluss des 2:1, sind gegenüber dem ÖFB-Team nie negativ geworden, nie gepfiffen, nie irgendwie wirklich gemault. Das Einzige, wo sie wirklich gepfiffen haben, das war beim Zeitspiel vom estnischen Goalie. Das hat sie wahnsinnig gemacht, aber immer positiv, immer unterstützend oder zumindest nie negativ. Und das war, wenn ich mich da an gewisse Spiele unter Ralf Rangnicks Vorgänger erinnere, anders.
Ja, das ist sehr cool, dass du uns da die Stimmung hast einfangen können. Was wir auch gestern geschrieben haben, zum Beispiel Momentum, also die estnische Nationalmannschaft ist tatsächlich auf Rang 109 Ende Dezember 2022 gewesen. Aserbaidschan nochmal, glaube ich, 80 Plätze hinten. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir jetzt so parallel die Spielstatistiken anschaue, gegen Aserbaidschan haben wir 25 Mal aufs Tor geschossen, beziehungsweise 12 Torschüsse, 25 Abschlüsse. Da hat man quasi aus vollen Rohren geballert, hatte lustigerweise fast 50-50 Ballbesitz. Gegen Estland hat es nur unter Anführungsstrichen zu 19 Schüssen bzw. 8 Torabschlüssen gereicht, hatte dafür wiederum mehr Ballbesitz. Wenn man sich, na gut, Aserbaidschan, das hat geflutscht. Estland hat man diese Wahnsinnschance gleich durch Wimmer am Anfang, dann verschießt man den Elfmeter. Nimm uns einmal in deinen Eindruck mit, sind das jetzt gegen Estland psychologische Fakten gewesen oder hätte er vielleicht auch früher umstellen müssen, so wie gegen Aserbaidschan?
Gegen Estland war es so, du hast es richtig gesagt, da waren einige gute Chancen am Anfang, die haben das Spiel sowas von im Griff gehabt, das war erste Viertelstunde, ich würde so sagen, eben bis zu dem verschossenen Elfmeter, der war 16. Das im Grunde genommen das Spiel, das sie zweite Halbzeit gegen Aserbaidschan gehabt haben, in dem sie extrem Hochdruck gemacht haben, extrem nervig gespielt haben für die Esten, die nie eine Chance gehabt haben, irgendwie mal sinnvoll mit dem Ball sich überlegen können, was zu tun. Und wie du sagst, eben gleich am Anfang diese Chance vom Wimmer, die ja, war schon auch so ein bisschen die Stimmung im Stadion, also die musst du schon machen und das war ja auch am Ende dann auch nicht mal knapp. Aber dann hat er noch eben zwei, drei wirklich gute weitere gegeben. Elfmeter, gut, kann man mal verschießen, ist halt so. Aber man hat schon gemerkt, dass mit dem Elfmeter, dem verschossenen, vor allem dann mit dem Rückstand, schon ein bisschen so ein Bruch da war. Und so die letzten 10 Minuten zur Pause auch die Ambition ein bisschen zurückgefahren wurde. So richtig, man hatte den Eindruck, das ist so, okay, so wie wir es jetzt gemacht haben, so funktioniert es jetzt nicht mehr, weil die Esten einfach nur noch sich hinten reinstellen und gar nicht mehr machen. Jetzt warten wir mal bis zur Halbzeit, bis uns der Ralf Rangnick einen neuen Impuls gibt. Und der ist dann gekommen.
Warum hat er das gegen Aserbaidschan früher geschafft? Da hat er ja so noch rund 20 Minuten umgestellt und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, der schaut sich das länger an, wobei man natürlich auch sagen muss, gegen die Nummer 109 als Österreich muss man nicht bei einem 0:1 gleich alles umdrehen. Ist ja nicht so, dass die Esten uns jetzt an die Wand gespielt hätten.
Das ist so. Der Unterschied ist der, dass gegen Aserbaidschan es eine relativ simple Adaptierung war im System, die ohne Personalwechsel auch gegangen ist. Also Da war es so, dass er in seinem 4-2-2-2 angefangen hat und dann nach 20 Minuten gemerkt hat, dass das Mittelfeld von Aserbaidschan, das hat so ein bisschen die Oberhand, da bekommen wir keinen Zugriff, hat dann eben auf 4-1-4-1 umgestellt mit drei eigenen Spielern im Zentrum und da ist es dann besser geworden. Gegen Estland war es dann so, dass es eine Umstellung gegeben hat, die dann eben mit dem Personal so nicht ganz möglich war. Er hat dann gegen Estland eben angefangen 4-1-4-1 genauso und hat dann in der zweiten Halbzeit auf Raute umgestellt mit eben Außenverteidigern, die hoch raufgehen, mit Spielern im Halbfeld vor allem und einem Zehner und einer doppelten Strafraumbesetzung. Und das hat er dann eben nach dem Spiel auch gesagt. Also das war ihm schon wichtig, darauf hinzuweisen, die Spieler, dass sie eben durch diese Halbfeldkanäle Tempo aufnehmen können, was Leimer und Wimmer, beziehungsweise nach dessen Auswechslung dann Kainz, dann auch wirklich sehr gut gemacht haben. Und der zweite Punkt war, dass in der Halbzeit schon David Alaba gebracht hat. Und jetzt hat Flavius Danilyuk keinen so schlechten Job gemacht in der ersten Halbzeit. Aber natürlich strahlt ein David Alaba eine ganz andere Sicherheit aus von da hinten, strahlt auf die ganze Mannschaft ab. Er hat organisiert, er hat die Mitspieler dirigiert, ist auch selbst mehr mit nach vorne gegangen, ist immer wieder ein bisschen aufgerückt, Überzahl eben gesorgt und eben kürzere Eröffnungspässe dann vielleicht gleich ins Angriffsdrittel rein. Und das war dann schon auch ein spürbarer Unterschied innerhalb der Mannschaft. Also natürlich, es haben viele Spieler gefehlt, und wenn du dann in der Halbzeit einen Alaba bringen kannst, der bringt dann natürlich schon nochmal eine andere Note rein und eine andere Ausstrahlung auch einfach, auch auf den Gegner.
Bevor wir über das Personal sprechen, das ist, glaube ich, oder zumindest mir persönlich ist das wichtig, über das Personal zu sprechen. Aber was ich relativ beeindruckend gefunden habe, was dann auch beim entscheidenden 2:1 der Fall war, als Danso dann dem Gregoritsch quasi den Weg frei blockt, ja, einfach auch diese Strafraumbesetzung, möchte jetzt nicht immer auf Francofoda hindreschen, aber man muss schon sagen, wir
Dabei wärst
hatten.
du einladend.
Ja, aber wir sind ja, ich meine, ich habe es in einem Beitrag geschrieben. Hey, Francofoda ist bei der EM ins Achtelfinale gekommen. Das muss der Ralf Rangnick einmal schaffen, ja, also ganz ehrlich, ja. Aber egal, was ich sagen wollte, ist, genau, man hat eigentlich stets das Gefühl gehabt, dass dort vorne viel los ist. Das ist, glaube ich, oder es ist ein Red Bull-Prinzip, ja, dass ich viel in der letzten Linie habe. Leider spiele ich auch viel durch die Mitte. Da finde ich, hat man in der Entscheidungsfindung auch das eine oder andere nicht ganz richtig gemacht am Eingang zum letzten Drittel. Würdest du jetzt sagen, nach dem, was wir da alles gesehen haben, jetzt vor allem in diesen 12 Pflichtspielen, aber auch zuvor, dieses Team ist, so wie die Leute dort spielen, gefestigt, um eben, sagen wir jetzt, hauptsächlich mal Schweden in die Schranken zu weisen?
Meinst du von der teaminternen, von der inneren Hygiene oder von der Art und Weise, wie sie auf dem Feld aufgestellt sind?
Naja, wie sie
Beides
aufgestellt
irgendwie,
sind,
ne?
ich meine, wir sprechen gleich noch über das Personal, aber von dem, wie sie da auftreten, ja, es muss ja am Ende des Tages ein bisschen egal sein, wer da am Feld steht, ne?
Klar, es ist auf jeden Fall so, das hat man auch, man, es sind natürlich so Banalitäten, auf die man dann gern verweist, aber der Torjubel, das war natürlich was dann überall auch im Fernsehen dann zu sehen war, diese unglaubliche Erleichterung und dieses gemeinsame Freuen, aber es war auch vorher schon in vielen Szenen so, es war, ich glaube, das haben die Kameras nicht eingefangen, in der Situation, die zum Elfmeter geführt hat. War es so, dass eben der Schiedsrichter gepfiffen hat und Marcel Sabitzer auf der Bank aufspringt und fast aufs Feld läuft und schon halb jubelt und sich freut, so richtig so. Vielleicht noch nicht, okay, das ist jetzt das 1:0, was es dann eben nicht war, aber das Positive einfach, ja, Burschen, super und so geht es. Und dieser innere Zusammenhalt in der Mannschaft einfach so frappant da ist, einfach. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Und das stimmt mich dann eben auch positiv, dass sie auf jeden Fall auch mit der richtigen Einstellung in die Spiele gehen, gegen Belgien und eben vor allem gegen Schweden, weil tatsächlich wird Schweden ich glaube fast, ich bin mir ziemlich sicher, ein schwierigeres Spiel werden als gegen Belgien, einfach von der Art und Weise, wie Schweden spielt und wie das zu den Stärken und den Schwächen der österreichischen Mannschaft passt.
Ja, ich glaube, es ist relativ schwierig, weil bis jetzt muss man halt einfach auch sagen, in diesen 10 Spielen hat natürlich schwer gestartet, muss man ganz ehrlich sagen, mit Kroatien, Dänemark, Frankreich. Aber ich registriere, dass unter Ralf Rangnick viel weitergeht. Das ist, glaube ich, wirklich ersichtlich. Das soll man auch gar nicht irgendwie kleinreden, aber am Ende des Tages, ja. Einen Sieg gegen Kroatien, wo man zu einem Zeitpunkt dann ein Tor gemacht hat, wo Kroatien schon hätte 3-0 führen können, ein 1-1 gegen Frankreich. Ich habe mir dann gestern die Zusammenfassung gegen Irland angeschaut. Es ist jetzt nicht so, dass die Franzosen gegen kleine Nationen super übermotiviert sind. Ja. Also, ja, mein Karel Brückner ist auch mit einem Sieg, mit einem Remis gegen Italien und einem Sieg gegen Frankreich gestartet und das waren nur ein paar Spiele. Also, ja, ich weiß nicht, für mich ist es einfach so, ich muss im Endeffekt erst den Juni sehen. Belgien und Schweden, um mir eine Meinung zu bilden.
Man muss unterscheiden zwischen den Spielen gegen Top-Gegner und Spielen gegen eben Estland, Aserbaidschan und Andorra. Weil ich habe das auch bei mir geschrieben, es ist relativ in der Art und Weise, wie Ralf Rangnick den Fußball denkt und wie er Fußball spielen lassen möchte, ist es in An- und Abführung relativ leicht, gegen starke Gegner gut auszuschauen. Der wahre Tester ist eben dann, wenn der Gegner nichts anbietet. Und darum habe ich das Spiel gegen Andorra auch so interessant gefunden. Eigentlich wesentlich interessanter als das gegen Italien, weil gegen Italien haben sie ja gespielt, so wie man weiß, dass sie gerne spielen. Aber Andorra war das erste Spiel, wo sie wirklich selbst mit viel Ballbesitz was tun haben müssen. Und Andorra hatten sie, glaube ich, 80% Ballbesitz. Und das ist eben auch das, warum ich jetzt so gespannt war auch auf die Spiele gegen Aserbaidschan und gegen Estland, weil auch das die Spiele sind, wo sie selbst Lösungen finden müssen im Angriffsdrittel. Und dass das eben war, was ja das große Problem war über viele Jahre, dieses Finden von Lösungen im Angriffsdrittel gegen einen Gegner, der sich einfach nicht anpressen lässt, weil er den Ball nicht haben will. Und darum wird auch, glaube ich, das Spiel gegen Schweden so schwer, weil Schweden genau so eine Mannschaft ist, die hinten drin stehen. Nichts tun wollen, eigentlich außer kontern und das Spiel zerstören, sich nicht anpressen lassen werden, aber höhere individuelle Qualität haben als Aserbaidschan und Estland. Drum fürchte ich, dass es ein zähes Match wird, wo es dann doch eben noch wichtig ist, dass man vielleicht doch kein Gegentor kriegt, weil ohne Gegentor machen sie es zuweilen relativ ungern. Also da war in der Nations League schon so, dass sie in 5 von 6 Spielen Gegentor kassiert haben, Gegentor gegen Aserbaidschan, wo es im Endeffekt wurscht war, und gegen Estland, wo man sich das Leben sehr schwer gemacht hat. Und man hat gesehen, gegen Estland ist schon schwierig geworden, dass man das dann irgendwie noch rumbiegt. Die Schweden, die sind ein bisschen cleverer und haben ein bisschen mehr Klasse und können auch ein bisschen mehr Klasse von der Bank bringen, weil der erste Wechsel bei Estland, der war irgendwo so 80. Minute her.
Ja.
Und man hat auch gesehen bei Aserbaidschan, wie die gewechselt haben. Besser ist nicht worden.
Ja, wobei da möchte ich ein bisschen jetzt Österreich in Schutz nehmen. Erstens einmal, wir kennen diesen Red Bull-Fußball in Österreich seit der Saison 12-13, der ist immer, also nicht es entschuldigen, aber das ist ein Fußball, da stehst du einfach hoch, der ist anfällig. Ich lasse jetzt einmal Franco Foda und seine Ideen beiseite. Ja. Also ich glaube, das ist schon etwas, worauf man sich einstellen muss. Also es waren auch gestern zwei, drei, vier Situationen, wo einer hätte durchlaufen können und ja, aus einem Standard kannst du immer was kriegen. Ich glaube, dass wir gestern nicht die allergrößte Innenverteidigung oder Abwehr am Platz gehabt haben. Also Innenverteidigung vielleicht schon, aber die großen Esten fressen einen Laufmeter wie den Niki Seiwald natürlich. Da ist, wenn wer an der dort steht, oder ein Christoph Baumgartner, das sind jetzt keine großen Spieler, wenn die in der eigenen Box verteidigen. Aber jetzt sind wir eh schon ein bisschen bei Personal und ich werde jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen verlesen, wer da aller nicht war, wer nicht am Feld gestanden ist. Das fängt schon an beim Zweier-Goalie von Bayer Leverkusen. Das geht über einen Innenverteidiger beim niederländischen Tabellenführer Feyenoord Rotterdam. David Alaba von Real Madrid hat nicht angefangen. Leeds-Legionär Maximilian Wöber hat nicht angefangen. Freiburg-Legionär Lienhardt hat nicht angefangen. Die beiden Kapitäne der deutschen Bundesliga Marco Friedl und Christopher Trimmel haben nicht angefangen. Ja, den Stefan Leiner lassen wir jetzt sogar noch weg. Ja, ich bin jetzt mittlerweile bei 7 Spielern. Marcel Sabitzer hau ich oben drauf. Dann haben wir mit Mohamed Cham und Xaver Schlager auch noch 2 Spieler. Und ganz vorne, mein Grilic hat sich ein bisschen vertribbelt aus anderen Gründen. Und vorne Arnautović Kalajdžić nicht da. Also ich glaube, ich habe jetzt eine Elf auf. Weiß nicht, ob man es jetzt taktisch irgendwo reinkriegt, aber
das kriegen wir schon.
Möchte jetzt denen, die gestern gestartet haben, nicht zu nahe treten, aber ich vermute, bei voller Fitness startender Posch-Leimer wäre ich mir relativ sicher. Bei allen anderen bin ich mir nicht sicher, wenn Linhard Alaba von Start spielen, weiß ich nicht einmal, ob der dann so spielt, obwohl ich ihn für einen besseren Abwehrspieler halte. Aber das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, was für ein Personal wir mittlerweile haben, oder?
Das ist richtig. Das ist richtig. Und dass man das solche Ausfälle und solche vielen Ausfälle dann auch bis zu einem gewissen Grad auffangen kann, again, Aserbaidschan und Estland, ja. Und hat Ralf Rangnick auch gesagt, es wäre schon hilfreich, wenn im Juni dann gegen Schweden daheim und in Belgien ein paar von denen zumindest wieder da wären. Aber es ist nicht mehr so, wie es zum Beispiel eben in der Qualifikation für 2016 noch war, dass du gehabt hast, deinen Stamm von 11 Spielern, die eigentlich immer gespielt haben und dann hast immer gewusst, wer die 2, 3 sind, die reinkommen im Laufe des Spiels oder die halt mal spielen, wenn einer gelb gesperrt ist oder ein bisschen ein Zirkel gehabt hat. Das ist jetzt schon ein bisschen breiter aufgestellt.
Ich glaube, ein bisschen breiter ist eigentlich nicht nett ausgedrückt, wenn man davon ausgeht. Ich hab mir jetzt gerade nebenbei so den Kader und ja, der Seiwald geht eh raus nach Deutschland. Alexander Prass ist, Klammer auf, noch Klammer zu, in Österreich. Matthias Honsack ist zwar schon 26, aber wird wahrscheinlich nächste Saison Bundesliga spielen. Was ich dann spannend finden werde in Zukunft ist, wie man da umgeht. Also ich muss zum Beispiel sagen, der Umgang mit Dragovic, der ja trotzdem auf europäischer Ebene mit Roter Stern gut gespielt hat, dass man hat man dann nicht ganz so gut gelöst. Man hat mit Stefan Leiner zum Beispiel auch einen verdienten Spieler, der wahrscheinlich eher ist, wo sich die große Profikarriere jetzt langsam in den Herbst bewegt. Wird spannend, wie man mit diesem Kader umgeht. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, wie man vielleicht dann mit der Riege drunter umgeht, was zum Beispiel Nationenwechseln betrifft. Also wir hatten jetzt da zum Beispiel den Jasic, der gegangen ist, der lieber für Bosnien spielt, was vollkommen okay ist. Ja, aber da wird man wahrscheinlich ein Auge drauf haben müssen, schon auch bei der U21, weil wenn die unten sehen, okay, bei Österreich kann ich nicht spielen und ich habe die Möglichkeit in einem anderen Nationalteam für meine zweite Heimat oder meine erste Heimat, wie auch immer sich die Burschen das dann vorstellen. Ich glaube, das wird für den ÖFB eine ziemliche Aufgabe, wenn man da quasi schon 22 Leute hat und 2,5 Startelf, oder?
Also quasi das Frankreich-Problem.
Also nachdem Frankreich Weltmeister und Vize-Weltmeister war, weiß ich nicht, ob Frankreich so ein großes Problem hat damit.
Problem in dem Sinn, dass halt viele, viele Spieler, die eben in Frankreich aufwachsen und auch für Frankreich spielberechtigt werden, sagen, okay, da komme ich nicht rein, ich spiele für Senegal, Guinea, Mali, whatever. Ne?
Ja. Wobei es mir eigentlich weniger um, entschuldige, wenn ich dich nochmal schnell unterbreche, mir geht es ja eigentlich weniger um den Punkt, sondern vielleicht ein bisschen mehr darum, dass ich die ganzen Leute irgendwie, die brauchen ja auch eine Perspektive und da muss ich damit umgehen, weil ich meine, dann, was weiß ich, wenn ich jetzt der Brass bin und jetzt 3, 4 Mal gut gespielt hätte, aber trotzdem weiß, okay, im Zweifelsfall spielen Leimer und Sabitzer, ist das ja vielleicht auch schwierig und ich glaube, beim Brass ist jetzt die Möglichkeit auf einen Nationenwechsel nicht so groß, ne?
Nicht so wirklich, ne? Also, es geht eher in Richtung, wie moderiere ich diesen großen Kader? Und da stimme ich dir absolut zu. Also ich verstehe es absolut auf der sportlichen Ebene, dass sich das Team jetzt um Rangnick dafür entschieden hat, Alexander Taragovic nicht mehr zu berücksichtigen, weil er einfach genauso, wie ich es verstehe, dass er den Daniel Bachmann nicht berücksichtigt, weil beide einfach zu der Art von Fußball nicht passen. Ja. Bei aller Liebe zu Daniel Bachmann, er ist ein super Goalie auf der Linie, aber am Fuß, also da macht halt der Penz Kreise um ihn herum. Es ist so. Und ein Alexander Dragovic, also die 100 Meter in 11,5 Sekunden ist er noch nie gerannt. Und du brauchst halt wirklich schnelle, flinke Innenverteidiger auch
Ja.
und spielende Torhüter, keine Frage. Was ich allerdings sehr wohl auch sage, man hätte das alles wirklich besser moderieren können. Wenn, wie der Kollege Bortenschlager jetzt vor ein paar Tagen geschrieben hat, dass
In der
sogar
Krone.
einer in der Krone, genau, man in Kontakt ist mit Bachmann und dann sogar einer hinkommt zum Bachmann und sich mit ihm unterhält, der dann einfach dann auch nicht nominiert wird, dann verstehe ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe den Rang, dass ich ihn nicht nominiert habe, ich verstehe auch den Bachmann, dass er sich ein bisschen seltsam behandelt vorkommt. Und da, mein, natürlich, wenn sie nicht dabei sind, dann können sie nicht für schlechte Stimmung sorgen, aber das ist schon ein Punkt, wo unter Umständen Verbesserungsbedarf besteht. Und wie du richtig sagst, der Kader ist groß. Und war es jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass jetzt relativ viele vielleicht nicht dabei waren, weil eben da jetzt so ein bisschen zum Teil die zweite Reihe ein bisschen die Chance gehabt hat, dass man halt schauen muss, dass man auch diesen hin und wieder einfach ein paar Spiele gibt. Es ist natürlich in diesem Kalender und ist in diesem, es gibt einfach diese Testspiele nicht mehr, weil im Grunde genommen alles, was du machst, ist ein Pflichtspiel. Aber auch, ich glaube auch, dass. Und das hat auch der Teamchef schon angekündigt, dieses geplante Testmatch gegen Moldawien im September, wo er schon gesagt hat, wenn das zustande kommt und es sieht alles danach aus, wie es offenbar, wie es heißt, dann ist das auf jeden Fall ein Spiel, wo viel rotiert wird. Das hat er mehr oder weniger jetzt schon gesagt. Und das ist, glaube ich, auch eher der Grund, dass man solche Spiele dann einschiebt, dass man eben auch solchen anderen, also so ein bisschen der zweiten, zweieinhalbten Reihe, die Chance gibt, auch mal Einsätze zu bekommen.
Ja,
Sich gebraucht zu fühlen.
ich glaube, ja, und was ich auch noch glaube, was vielleicht ein Vorteil ist bis zu einem gewissen Punkt bei der gegenwärtigen österreichischen Mannschaft, wenn ich jetzt so als älter werdender Herr an frühere Tage zurückdenke, wo man vielleicht dann schon Superstars hatte, also was weiß ich, Feiersinger, Polster, Herzog, ja. Ich vermute mal, ich glaube, der Einzige, der so den richtigen Superstar oder die einzigen beiden Superstars sind Alaba und Arnautovic. Und ich glaube, der Öffentlichkeit ist schon noch, also das sind Spieler, die mag jeder, aber es gibt über beide trotzdem auch noch Diskussionen. Und wir haben jetzt nicht diesen einen Spieler, der dann vielleicht so zum Telefon greift und die Krone anruft, so wie vielleicht die Bild-Zeitung in Deutschland wen anruft. Ja? Also es gibt meiner Ansicht nach in diesem Nationalteam trotzdem nicht, auch wenn sie super Leute sind, aber es gibt niemanden, wo man sagt, boah, der muss immer spielen und das ist unser Superstar. Und also wir haben in dem Sinne jetzt, was weiß ich, keinen Ibrahimovic, keinen, der öffentlich Stunk macht, weil wenn es läuft, sind wir ja alle super, ja. Dann sitze ich auch gerne auf der Bank. Aber wenn es ein bisschen schwierig wird, naja, gut, dann kommt natürlich der Punkt dazu, dass irgendwer eben die Kronenzeitung anruft, ne?
Ja, da hast du recht. Das ist vielleicht, weiß ich nicht, ob das einfach auch ein Generationending ist.
Vielleicht.
Weil, wenn ich jetzt so überlege, also mein, das war halt immer, wie du sagst, früher so ein bisschen der Klassiker, wenn es einem nicht passt, dann ruft er bei der Bild an, der Lothar Matthäus. Aber mir fiele jetzt so irgendwie akut, auch in Deutschland, keiner ein, der so dieses Standing hat. Und der das dann auch machen würde.
Ich glaube, der
Weiß
Vorteil
ich
ist, dass fast alle Spieler durch Red Bull-Vergangenheit haben und darum ist so und so schon einmal die Hälfte der Fans mögen sie schon mal a priori nicht. Und ja, nein, ist natürlich ein Blödsinn. Aber wie gesagt, das ist dann wieder etwas, auch wenn man es jetzt vielleicht weg von den Persönlichkeiten dreht, das wäre dann spannend, wenn das alles irgendwie so ein bisschen wackelt. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es seit letztem Jahr, seit der Ralf Rangnick eben bestellt wurde. Schwimmen wir auf der Welle natürlich. Dann dieser Sieg in Kroatien und da sagt man, ja, mei, Dänemark blöd, aber die sind ja so gut. Ja. Also ich bin gespannt, was passiert, wenn es wirklich einmal im zwei Spiele einmal schlecht ist. Ja. Also es kann ja sein, dass man mit 0 Punkten im Juni dasteht. Also aus den Spielen gegen Belgien, Schweden.
Ich glaube, dass, also Punkt 1 mal noch zu dem von vorhin. Also, es ist, wir haben 2022, die Leute müssen gar nicht mehr bei der Krone anrufen. Die brauchen einfach nur einen Instagram-Post absetzen.
Ja, stimmt, wir sind
Also,
ja alt.
wie viele Spieler haben eigentlich TikTok? Keine Ahnung, müssen wir mal
Ich bin über
schauen.
25, woher soll ich das wissen?
Same hier. Drum, das hat man schon gesehen. Wir können uns beide noch an Zeiten erinnern, wo Toni Polster, Anne Herzog und Wolfgang Fersinger im Team gespielt haben. Auch gegen Estland übrigens. Auch ein scheiß Heimspiel. 2:0 gewonnen. Auch dort das zweite Tor irgendwie 87. oder so. Bitte Stöger. Was war die Frage?
Na, einfach
Also,
nur so
ob
allgemein
es
noch.
irgendwie, wenn's
Ja.
mal nicht läuft. Na, ich glaube, dass die Gefahr jetzt in der Art und Weise, wie jetzt einfach das soziale Gefüge ist innerhalb von der Mannschaft und auch vor allem zwischen Mannschaft und Trainerteam, dass die Gefahr eher gering ist, wenn es mal ein, zwei Spiele nicht geht, sondern dann erst kommt, wenn wirklich man womöglich sich nicht für die EM qualifiziert. Und wir dürfen nicht vergessen, selbst wenn wir hinter Schweden nur Dritter werden, wir haben immer noch das Playoff zu 98%. Möchte ich mich nicht darauf verlassen, dass das dann gut geht, aber es gibt noch diesen Rettungsanker. Aber tatsächlich glaube ich, dass eben die Grundstimmung jetzt gerade so gut ist und das Verhältnis von Trainerteam, also vom Stab zu den Aktiven, so ein gutes ist, weil jetzt sie eben auch alle spielen dürfen, was sie können und spielen dürfen die Art und Weise von Fußball, wo sie sich selbst auch sehen, dass das womöglich sogar so ist, dass wenn da die Kritik von außen kommt, dass man da sogar eher noch mehr zusammenrückt, weil man einfach der festen Überzeugung ist, dass was man jetzt macht und der Weg, den man jetzt bestreitet, ist der, den's, der richtige ist für diese Mannschaft, auch wenn mal die Ergebnisse vielleicht nicht passen, weil auch gestern, ja, und wenn es 1:1 ausgeht, war es am Ende trotzdem keine schlechte Leistung.
Ja,
Also,
wobei, ich meine, wie gesagt, zur Europameisterschaft fährt der halbe Kontinent und wenn da diese Mannschaft nicht dabei ist, dann muss man sagen, also wenn das in Gefahr läuft, wird es ein bisschen schwierig. Aber ich meine, wir werden das im Endeffekt im Juni wissen, wenn Österreich gegen Schweden gespielt hat und ich sage mal so, nicht verliert. Ja, wird sie das, nehme ich an, ausgehen. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste und ich möchte mich eigentlich auch nicht damit auseinandersetzen, weil ich nicht glaube, dass es passieren wird, aber was man in Österreich machen soll, wenn dieses Experiment mit, oder Experiment, wenn das mit Ralf Rangnick schief geht. Also ich weiß nicht, was man dann mit Österreich machen soll.
naja,
Fußball einstellen
es
wahrscheinlich.
ist, es ist, es ist so, dass ich glaube, dass Ralf Rangnick jetzt per se nicht unter größerem oder geringerem Druck steht als jeder andere Trainer. Weil stellen wir uns vor, ein zum Beispiel Peter Stöger wäre jetzt Teamchef, da würde man ja dieselbe Diskussion führen, dass man sagt, also es muss der Grundanspruch sein von Österreich, sich für eine 24-Nationen-EM zu qualifizieren und die Ambition muss sein, sich dort für das Achtelfinale zumindest zu qualifizieren. Das ist jetzt nicht anders, ob der Teamchef Franco Foda heißt oder Ralf Rangnick heißt oder Peter Stöger heißen würde. Und bei einer verpassten Endqualifikation wäre beim Peter Stöger genau die gleiche Diskussion, die bei einem Ralf Rangnick wäre. So grundsätzlich in dem Sinne, so ist er der richtige Teamchef. Also da glaube ich jetzt nicht, dass das groß irgendwie anders wäre. Aber tatsächlich ist es auf jeden Fall so, dass, und man muss einfach immer wieder darauf zurückkommen, einfach das interne Wohlfühlgefühl einfach im Moment so hoch ist, dass mit Sicherheit die Spieler einem Ralf Rangnick deutlich mehr die Mauer machen würden, als sie das bei Franco Foda gemacht haben, wo es ja doch oft bestenfalls ein wenig halbherzig wirkte, wenn
Ja.
überhaupt.
Okay, perfekt, mein Lieber. Ja, wir harren der Dinge, die da kommen mögen. Nächstes Spiel ist dann dieses schwierige Auswärtsspiel in Belgien am 17. Juni. Sagen wir mal so, wir sollten dort nicht verlieren, wenn wir es machen. 3 Punkte gegen Schweden am 20. Juni. Falls du
4:4
den.
vielleicht, ha?
Ja. Ach, Paul Scharner. Also ich glaube, wenn man sich an Paul Scharner aktiv zurückerinnern kann, ist man heutzutage auch schon alt.
War das nicht der Meierhof?
Ich bin Wein, es war der Schana, aber das,
Das ist unmöglich.
ja, wir werden das jetzt einfach, ich bin mir nie sicher, ob bis jetzt irgendwer zuhört. 4-4, Österreich-Belgien. Wir googeln das jetzt live und lassen das drinnen im Podcast, weil davon lebt ein Podcast. So, Österreich verschenkt den Sieg und rettet Remis. Na, da ist Paul Schana. Intro,
Schauen
doch wegen eines völlig unnötigen Fouls sah Schana rot.
wir mal. Genau, so war es.
Ja.
Und so was. Und der Mayrhofer, der kommt nachher zum Pariersek und zum Prohaska über die Bande gesprungen schaut. Das ist Fußball, Fußball für Österreich.
Ja, gut, jetzt sind wir
Ein
etwas weg.
katastrophal vercoachtes Match, wo Österreich, glaube ich, schon 3-1 führend war. Dann wo tut der Konstantini an Kavlak, außer der super Partie gemacht hat, und es bringt alles in sich zusammen. Übrigens, der Teamchef von San Marino heißt auch Konstantini im Moment. Fabrizio.
Fürs nächste Pub-Quiz dann.
Yes.
Perfekt, ja, dann vielen Dank fürs Dabeisein in diesem Rallycast und ja, dürft gerne bei den Kollegen von ballverliebt.eu vorbeischauen und ansonsten hört unseren Podcast, empfehlt ihn weiter und noch einen schönen Tag.
Minuten FM.